Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ich gehe hier mal ein bisschen ASMR-mäßig in diese Folge rein und begrüße ganz herzlich auf der anderen Seite des Bildschirms die wundervolle, die zauberhafte, die voller Erwartung in den Bildschirm schauende Kim Seidler. Hallo liebe Kim, wie geht es dir?
Hallo liebe Katrin, ich bin verwirrt. Du bist verwirrt? ASMR?
ASMR ist diese bestimmte Form des Redens, wo man so ganz so Knistersachen macht, wo man so ein bisschen angetörnt wird vom Ton. Ich weiß gar nicht, während du jetzt gleich erzählst, wen du uns vorstellst, kann ich mal kurz die Abkürzung ergoogeln.
Sehr gerne, Katrin. Also ich stelle dir heute die, die Tina Turner vor. Ja. Tina Turner hat natürlich, also jeder kennt sie unter den Namen, ne? Aber ansonsten heißt sie Anna May.
Ja.
Und wir haben die Einreichung ja bekommen von der Tina Turner Fanpage und nach mehrmaligen Nachfragen, wann wir denn endlich die Episode machen, habe ich mich entschieden, das heute zu machen.
So. Ja, ich freue mich sehr auf diese Folge und jetzt kann ich noch kurz sagen, wofür ASMR steht, nämlich für Autonomous Sensory Meridian Response. Kein Wunder, dass ich nicht wusste, was das ist. So viel wie unabhängige sensorische Meridianreaktion und bezeichnet ein entspannendes, häufig auch beruhigendes Gefühl, das sich von der Kopfhaut ausgehend auf dem ganzen Körper ausbreitet. Und das kann man vielfach durch Stimmen, durch Geräusche hervorrufen, dass es wie so ein Schaudern über den Rücken geht. Und es war mal wirklich so ein Riesenphänomen, auch in der YouTuber-Innenszene, dass Leute so Sachen aufgenommen haben und dann so ganz berauschend, erotisch ins Mikrofon gehaucht haben, aber auch so Knistersachen gemacht und also, ja.
Okay, also das ASMR gibt's hier schon mal nicht, Leute, da draußen. Hier gibt's harte Fakten und wir starten jetzt einfach mal.
An dieser Stelle sei nochmal darauf hingewiesen, wir bemühen uns stets, verschiedene Quellen auch mal abseits von Wikipedia zu benutzen. Wir haben ja auch manchmal das schon zu hören bekommen, dass wir nur Wikipedia ablesen. Das ist nicht der Fall. Wir bemühen uns wirklich, Quellenvielfalt anzuwenden und bemühen uns stets, wenn wir da etwas sagen oder auch nicht richtig wiedergeben, dann schreibt uns gerne.
Stets bemüht Kims Grabstein-Slogan. Also, Tina Turner gehört zu den bekanntesten Rock- und Pop-Legenden der Musikgeschichte. Ihr Markenzeichen, die unverwechselbare Stimme, erinnert euch bestimmt an Songs wie A Fool in Love, What's Love Got to Do With It oder GoldenEye. Ja, sind absolute Legenden-Songs von Tina Turner, aber sie hat eine ganz andere Historie, also was den Sound angeht, da komme ich aber später dazu. Sie gehört mit 180 Millionen verkauften Tonträgern, bestimmt schon deutlich mehr. Weiß nicht, ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie 2018, 2019, als das geschrieben wurde. Gehört sie weltweit auch zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen. Mhm. Und bis zu ihrer Abschiedstournee im Jahr 2000 wurde die Wahlschweizerin mit den renommiertesten Preisen der Popmusikszene bedacht. 2018, habt ihr bestimmt auch alle mitgekriegt, ist das Musical The Tina Turner Musical im Londoner Aldwych Theatre gestartet, also hat die Premiere gefeiert. Gibt es ja, glaube ich, gerade auch in Hamburg. Wer mal nach Hamburg kommen will, hier Hamburg, meine Perle. Bloß angucken, also Freunde von mir waren schon drin, ich leider noch nicht. Und die haben absolut geschwärmt und gesagt, das ist für jede Generation eigentlich total toll. Private Dancer ist eines ihrer erfolgreichsten Alben neben Foreign Affairs und Simply the Best 1991. Und Tina Turner ist wirklich eine absolute Kämpferin, ja. Also wer auch ein bisschen mehr zu ihr noch haben, lesen will, es gibt ja ihre Autobiografie My Love Story. Da wird es auch mehr als nur deutlich. Mhm. Und der Stern hat das mal ganz schön zusammengefasst in einem Artikel. Die emotionalsten Enthüllungen aus dem Leben der Rock-Ikone sind vier Überschriften letzten Endes. Einmal Ehehölle mit Ike Turner, dann Sex, Leben und Selbstzweifel. Als drittes dann der Anruf, der die Welt anhielt. Und viertes lebensrettende Organspende. Da werde ich mich so ein bisschen entlanghangeln, aber ihr kennt uns. Wir starten erstmal mit der Kindheit, der Jugend. Und
darf ich eine Frage vorwegstellen? Ja. Für mich steht Tina Turner total für eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne und auch einen sehr ikonischen Move und auch wie sie singt. Hast du sie mal live singen hören?
Ich habe gestern Abend viele in Anführungsstrichen, aber ich habe einige Live-Auftritte auf YouTube mir angeguckt und war hin und weg. Alter Schwede, ey, es hat mich ein bisschen auch der Bodyguard von Whitney Houston hatte doch auch über Whitney Houston gesagt, das ist halt echt ein Marathon, den die da jeden Abend laufen, ne? Und performen und auch so Tina Turner. Ja. Aber auch Perfektion, gedrillt, das hat alles gesessen. Also da, sie hat auch keinen Alkohol getrunken, sondern war sehr
diszipliniert.
Sehr diszipliniert, dankeschön. Mhm. Und aber auch sehr gläubig. Und
das hilft ja manchmal bei der Disziplin, das Gläubigsein.
Katrin, was verbindest du mit Tina Turner, wenn ich dir den Namen jetzt so droppe?
Ja, ich habe mal selber in der Band gesungen. Wir haben in einer Oldie-Band, wir haben Oldies gecovert und da habe ich ein Lied von ihr gesungen, nämlich Proud Mary. Und das ist so das, was ich mit ihr verbinde, aber auch Goldeneye. Und dann hat sie noch ein Lied gesungen mit Eros Ramazzotti zusammen. Das habe ich vorgestern Abend wieder, als ich mit einer Freundin essen war, zusammen gehört. Und da ist sie dahin geschmolzen und sagte so, oh, I love Tina Turner und Eros Ramazzotti. Also es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Sachen, die ich mit ihr verbinde, die auch nicht unbedingt gut sind, aber in erster Linie einfach mit einer unglaublichen Power. Ja. Das ist das, was ich mit ihr verbinde, diese Präsenz auf der Bühne, auch wenn ich sie selber leider nie persönlich live gesehen habe, aber jedes Mal, wenn ich einen Konzertmitschnitt gesehen habe, war ich echt hin und weg und habe gedacht, ach Mensch, einmal Tina Turner live sehen. So, und jetzt bin ich aber sehr gespannt, was du
und die brauch,
noch von ihr
und die braucht wirklich keine fette Show mit Feuerwerk und Neon und hast du nicht gesehen? Mhm. Sondern sie ist wirklich die Show. Also es ist so Hammer, wie sie rockt und die Choreos, die sie selber da entwickelt. Und wir kommen da aber zu. Alles klar, jetzt geht's los.
Kindheit.
Sie sagt in ihrer Autobiografie, ich kam ohne Komplikationen auf die Welt. In einem fensterlosen Untergeschoss. Das ist sozusagen ein Bunker der Entbehrung für, Achtung, Schwarze, hier groß geschrieben, für Schwarze Entbindende. Es herrscht Rassentrennung in Tennessee. 1939 wurde sie im Untergeschoss der Haywood Memorial Hospital in Brownsville geboren, das zum Zweck der Rassentrennung für Afroamerikaner bestimmt war. Also sie ist in Gewalt aufgewachsen, das ist klar gewesen, sie ist mit der falschen Hautfarbe geboren, zu den damaligen Zeiten. Und damals hieß sie auch Anna May. Mhm. Der Vater ist ein Pächter, sein Boss gibt sich jovial. Er bewirtet die Kinder seines Gesindes nach den Regeln des Südens. Also sie haben Weißen gedient und die Kinder durften sozusagen, das nannte sich, es gibt ein bauernhöfisches Entre nous. In diesem Kontext folgen Anna May und ihre älteren Schwester Ellen Einladung ins Herrenhaus, wo die Kinder dann der Angestellten der Mitarbeiter mit Limonade und einem Imbiss bewirtet werden, sofern keine fremden Weißen in Sicht sind. Mhm. Rassismus war damals der Normalzustand. Und eine ja ständig gelegentlich aufkochende und überschäumende Gewalt. Ku Klux Klan ist dort an der Tagesordnung tatsächlich. Und diese Gewalt der Herrschenden, also der Weißen, gehört zur Grundierung des, auch hier schwarz wieder groß geschrieben, schwarzen Alltags. Und fast vor Anna Mays Augen wurde damals der Bürgerrechtler Albert Williams in einem Emanzipationsakt mit dem Tod bestraft. Also eine Sheriffschar verschleppte Williams und ermordete ihn demonstrativ brutal nach der Devise Lynch einen oder Lynche einen und erziehe 100. Also das, die wurden dort auch tatsächlich aufgehängt und hängen gelassen. Ja, als Mahnmal. So. Mhm. Und das ist die Zeit, in der sie aufwächst.
Du sagtest ja gerade, sie ist mit Gewalt aufgewachsen. Ja. Ne? Das, also sie hat nicht an sich Gewalt erlebt, sondern Gewalt um sich herum und auch immer wieder vor Augen geführt bekommen. Das, was du gesagt hast, du bist mit der falschen Hautfarbe geboren in einem Land, in dem du weniger zählst als das Leben von Weißen.
Ja und nein. Warum nein, erzähle ich dir gleich. Also 1940 hatte übrigens der Williams versucht, Schwarze großgeschrieben, Wähler registrieren zu lassen und musste damit dann mit seinem Leben bezahlen. Sie wuchs als Anna Mae Bullock auf, also geboren am 26. November 1939 in Tennessee in den USA und sang auch im Kirchenchor der Gemeinde Nutbush in Tennessee und fiel dort schon auf. Ihre Mutter war sie sehr peinlich, weil sie so viel Energie hatte und so viele Fragen stellte. Und sie hat mit 9 auch schon Baumwolle gepflückt und das Milieu ihrer Herkunft ist geprägt von absoluter Gläubigkeit. Der religiöse Spirit wirkt wie, ja, manche sagen, wie so eine Droge. Man besucht die Spring Hill Baptist und die Woodlawn Baptist Church und beides sind Sklavengründungen und von daher Hauptquartiere einer charismatischen Praxis. Die Gemeinde groovt im Gospelrausch, so sagen es einige. Ihr Vater selber war Baptistendiakon und ihre Mutter eine Arbeiterin indianischer Abstammung. Und bevor sich ihre Eltern trennen und die Mutter dann mit Tina und ihrer Schwester nach St. Louis zieht, lebt sie als kleines Mädchen zeitweise bei ihrer Großmutter. Sie selber berichtet davon sehr traumatisiert, weil sie sagt, sie war kein gewolltes Kind. Also sie kam, als die Eltern eigentlich schon dabei waren, sich zu trennen. Und das haben die Eltern sie auch spüren lassen. Mhm. Also dann kamen sie nach Hause und plötzlich war die Mutter weg. Und sie war wie so ein verlassenes Mädchen. Und das war dann auch der Grund, warum sie zur Großmutter dann gebracht wurde und sich halt überhaupt nicht geliebt gefühlt hat. Sie ist die jüngere von 2 Töchtern des afroamerikanischen Ehepaars. Und meine Mutter und mein Vater haben mich nie geliebt. Sie kam als unerwünschtes Kind zur Welt, als die Ehe ihrer Eltern, ein Farmarbeiterinnenpaar, bereits zu zerbrechen begann. Einziger Lichtblick ihrer von Gewalt überschatteten Kindheit in der Provinz waren die Auftritte mit dem baptistischen Kirchenchor, wo Annas Stimme natürlich früh auffiel. Und als sie dann nach St. Louis zog, hat sie auch den Ike Turner kennengelernt und auch seine Band. Da war sie zu dem Zeitpunkt ungefähr 18.
Er war wesentlich älter oder war er so gleich alt? Irgendwie war mir so, dass er ein bisschen sehr viel älter war.
Er war schon verheiratet, hatte 2 Kinder.
Okay.
Genau, aber sie fand ihn auch immer hässlich. Also sie fand den Saxophonisten total toll. Von dem wurde sie dann als 19-Jährige auch direkt schwanger. Und der Saxophonist nahm dann Reißaus und hat sie sitzen lassen. Und sie war dann Background-Sängerin, also sie ist bei so einem es gab so einen Jam-Session-Abend, da ist sie einmal auf die Bühne gehüpft und da waren sie und haben gesehen, oh, die hat aber eine tolle Stimme und dann ist sie in den Background mit eingestiegen und dann hat der Ike auch festgestellt, okay, es macht total Sinn, sie nach vorne zu stellen, weil ist dann eingesprungen, als der eine irgendwie nicht kam zu einem Auftritt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und dann hat Ike, war ja meistens dann, an der Gitarre, hat gesagt, komm her, du stellst dich jetzt nach vorne und singst. Und es hat dem Publikum so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hat, okay, du bleibst vorne. Und das war ganz gut für sie, weil sie dadurch dann sich und ihren Sohn durchbringen konnte finanziell. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, also Anna Mae, das zieht nicht. Ich gebe dir jetzt den Künstlernamen Tina Turner. Und hat seine Band dann auch umbenannt. Ich muss gerade mal, die Band hieß eigentlich Kings of Rhythm. Genau, also als 1960 nahm sie das Lied A Fool in Love auf und sprang dabei kurzfristig als Solosängerin ein, da der vorgesehene Sänger Art Lassiter ausfiel, genau. Und der Titel schaffte es dann im August 1960 auf Platz 27 in den US-Charts. Und
das ging ja rasant, ne?
Also das ging rasant, das ging rasant. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie Frontfrau wurde, ging das Abhängigkeits-, also das schiefe Verhältnis los. Weil vorher hat sie sich von Ike wenig sagen lassen. Ike selber ist ein Kontrollfreak, ein Pedant, also laut ihrer Autobiografie. Und hat auch die Band kontrolliert. Also als Beispiel, die Background-Sänger durften die Kleidung nicht verlieren. Wenn sie sie einmal verlieren zum Beispiel, dann mussten sie eine bestimmte Strafe zahlen. Verlieren sie zweite Mal, ist dann eine horrende Strafe. Und beim dritten Mal werden sie gefeuert. Und er hat halt viel geschrien, also er war absolut herrisch, aber sie nimmt ihn auch so ein bisschen in der Autobiografie in Schutz und sagt halt, er selber ist auch ein Kind gewesen, was in Gewalt aufgewachsen ist und wusste, dass, also gerade auch mit der Diskriminierung durch das Rassengesetz, glaube ich, hieß das ja noch, oder war es ja so, dass die Schwarzen durften nicht mit den Weißen zusammensitzen, die Schwarzen mussten hinten im Bus sitzen und immer frei machen. Mhm. Wir hatten ja auch eine Folge mal zur
Rosa Parks
gemacht, genau. Und da haben wir auch schon das relativ gut aufgeschlüsselt, also hört da gerne nochmal rein. Und in diesen Zeiten ist auch er aufgewachsen und hatte jetzt das Privileg, mit seiner Band plötzlich touren zu dürfen, durch die Staaten auch fahren zu dürfen. Und sie durften zwar nicht in Hotels übernachten, das kam erst später, also dank Martin Luther
King. Muss man sich mal überlegen, ne? Also,
ja. Genau. So, und aufgrund des großen Erfolges ihres ersten Solo-Hits, A Fool in Love, gibt Ike Turner einer Made in Künstler namens Tina und geht daraufhin unter dem Bandnamen Ike and Tina Turner auf Tour durch die USA, Europa und Australien. Und mit ihrem Titel Proud Mary erschaffen sie einen Klassiker der Musikbranche und erhalten für die Single ja sogar einen Grammy Award. So, also geht komplett durch die Decke, komplett steil.
Der Wahnsinn. Und die heiraten aber auch bald, oder?
Ja, also er fängt an, sie zu missbrauchen. Also er vergewaltigt sie regelmäßig und schlägt sie auch häufig. Und dadurch entsteht dann das zweite Kind, also das erste und einzige gemeinsame Kind von den beiden. Wie schon gesagt, Ike ist verheiratet mit zwei Kindern, also Frau und zwei Kindern. Und die Frau besucht dann tatsächlich Tina Turner auch, ich glaube, im Hotel findet sie dann auf und will sie eigentlich erschießen. Aber entscheidet sich dann doch, sich selbst zu erschießen.
Ach du liebe Zeit. Okay.
Richtig.
Weil die heiraten ja dann irgendwann auch, also muss ja vorher entweder eine Scheidung stattgefunden haben.
Also
aber
sie ist 1958 in die Band reingekommen und 1960 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren. Also es ist ein Zweijahresabstand. Na, also sie hat gerade ihr eigenes Kind entbunden, 58 oder 59 wird ihr Kind geboren und 1960 wird dann das Kind aus einer Vergewaltigung heraus geboren.
Ja, und sie heiratet ihn trotzdem dann, die Frau von Ike.
Ja, sie ist in einer absoluten Abhängigkeit. Also sie war 19, als sie Ike Turner kennengelernt hatte, fand ihn, wie gesagt, überhaupt nicht attraktiv. In ihrem Buch schreibt sie, er war mit Sicherheit nicht mein Typ. Ich war an Highschool-Jungs gewöhnt, die glatt rasiert, athletisch und in Jeans gekleidet waren. Ich konnte nicht anders als zu denken, Gott ist der hässlich. Und dann hat sie ihm dennoch 62 dann in Tijuana, Mexiko, also sind über die Grenze rübergefahren, das Ja-Wort gegeben und hat damit eigentlich unwissentlich das Ende ihrer bis dato rein theoretisch glücklichen Jahre besiegelt. Denn romantische Flitterwochen gab es auch nicht. Sie sagte halt, sie hat immer von einer Märchenhochzeit geträumt und das, was sie bekommen hat, ist irgendwo in der Pampa schnell unterschrieben und danach sind sie im Puff gegangen. Das war Ikes Vorstellung, die Hochzeitsnacht zu verbringen und das war eigentlich auch da, also sie war total traumatisiert auch von diesem Erlebnis. Stattdessen sind sie zu einer Live-Sex-Show und an einem Bordell und sie schreibt, ich habe diese Geschichte nie jemandem erzählt, weil mir das zu peinlich war. Die Erinnerung an diese Nacht hätte ich am liebsten aus dem Gedächtnis gelöscht. Es war verstörend. Und ja, Ike Turner war halt konstant gewalttätig. Er misshandelte sie, schlug sie immer wieder, selbst als sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten, hörten die physischen Qualen nicht auf. Unser Zusammenleben, schreibt sie, war eine Verspottung einer normalen Beziehung, definiert durch Missbrauch und Angst. Und Anzeichen dafür gab es halt schon früh genug, aber ja, sie hat sich dann, sie hat gedacht, sie kann, sie ist niemand ohne Ike, also deswegen auch dieses Selbstwertgefühl. Nein, sie war eine absolute Power, oder sie ist eine absolute Powerfrau, geilste Bühnenperformerin und wirklich ehrgeizig ohne Ende, aber im Privaten wirklich ein absolutes Trauerspiel, bis sie ihren aktuellen Mann, also Ehemann, kennenlernt.
Ja, das macht einen richtig traurig, ne? Also wenn man dann so hört, so eine starke Frau, und wir stellen sie ja nun hier auch in diesem Podcast vor, weil sie das ja nun zu Recht auch in unseren Augen ist. Und ist dann sie auch. Hast du, dann jubeln dir Tausende von Menschen zu und hinten sieht es anders aus, aber wie soll das auch aus ihr herauskommen, wenn sie auch, ihre Kindheit war ja entsprechend, sie hat ja auch nicht diese Zuneigung und Liebe erfahren. Wie soll sie dann auch wissen, was sie wert ist, ne? Und dann gehört das vielleicht einfach dazu, denkt sie, dass man geschlagen wird und ach Mann. Ja, aber sie
ja, löst sich ja. Ja, es gehörte nicht für sie dazu. Genau, sie löst sich auf jeden Fall später. Mhm. Also sie adoptiert dann die anderen zwei Kinder von ihm der ersten Ehe. Okay. Dann die vier Kinder hat sie dann gehabt. Sie besonders, weil er sich darum nicht so sonderlich gekümmert hat. Sie hat eher noch versucht, die Kinder vor der Gewalt von Ike zu schützen. Das ging mal mehr, mal weniger gut. Und sie hat sich zerrissen zwischen Haus und der Tournee. Also Tournee musste sie machen. Das war eine absolute Forderung auch von Ike. Und sie haben dann Kinder, Mädchen gehabt. Und wenn sie zu Hause war, dann hat sie natürlich, in Anführungsstrichen, natürlich geputzt, gekocht und sich um die Kinder gekümmert. Und sie sagte, ihr ältester Sohn hatte am meisten Probleme damit, wenn sie immer wegfuhr. Der hat geweint und hat das schwer verkraftet. Der hat später auch Selbstmord dann begangen. Was auch ein herber Schlag war, da kommen wir aber später zu. Mhm. Dank Martin Luther King ist ja das Gesetz dann zur Aufhebung der Rassentrennung gekommen. Das heißt, dass Hotel, Busse, Sanitäranlagen auch abgemischt werden durften zwischen Weiß und Schwarz. 1964 war das mit dem Civil Rights Act. Und das beschreibt sie dann auch in dieser Dokumentation total, weil sie sagt, das war total schön, plötzlich durften wir auch im Holiday Inn übernachten. Also wir haben trotzdem noch argwöhnische Blicke bekommen. Und jedes Mal, wenn wir nach Tennessee oder ich glaube auch Texas sogar gekommen sind, wurden wir regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Aber man kannte uns ja bereits und wir waren halt sehr gern gesehen. Und sie hat wie für viele Frauen, ich darf nicht pauschalisieren, aber es gibt auch viele Frauen, die geschlagen werden von ihren Ehemännern, ist sie dann, hat sich das alles zurechtgeschminkt, überschminkt und ist dann teilweise nach einer Verprügelung, nenne ich das jetzt mal, direkt auf die Bühne gegangen und hat dann, ja, River Deep, Mountain High getrellert und solche Geschichten. Und es gab dann aber tatsächlich einen Moment, wo sie nicht mehr wollte. Also wo sie gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und dann hat sie eine Überdosis Schlaftabletten genommen vor einer Aufführung, also vor einer Performance und versucht, sich wirklich das Leben zu nehmen. Das haben aber die Kolleginnen mitgekriegt und haben sie dann ja ins Krankenhaus einweisen lassen. Und dort wurde ihr dann der Magen ausgepumpt. Und das Erste, was sie leider gesehen hatte, als sie aufgewacht ist, war Ike. Und das war aber ein Moment, beschreibt sie, wo sie festgestellt hat, okay, also das Schicksal will nicht, dass ich sterbe, das Schicksal will, dass ich lebe, und fing dann an, selbstbewusster zu werden, aufmüpfiger zu werden, sich die Dinge nicht gefallen zu lassen. Also Ike hat sie dann mehrere Stunden auch teilweise eingesperrt, weil sie sich dann geweigert hat, bestimmte Sachen so einzusingen, wie er es wollte. Also durch den Erfolg konnte er sich auch ein großes Studio leisten. Das Problem war bei Ike aber, dass er es nicht schaffte, mit der Zeit zu gehen, also was das Soundkomponieren angeht. Sie wiederum später, ja, sie hat auch eigene Songs geschrieben. Sie haben dann zum Beispiel die Rolling Stones, waren eine Vorband von den Rolling Stones, und haben gesehen, aha, das ist also das, was die Europäer hier total abfeiern. Dann kopieren wir den Sound, dann haben sie wieder ein bisschen Erfolg verzeichnen können. Aber Ike steckte sozusagen ein wenig in der Zeit fest und fing dann an, auch Drogen zu konsumieren, um lange wach zu bleiben. Oh Gott. Und den Tag durchzumachen. Die Band musste Spalier stehen. Anna May oder Tina Turner musste dann sofort kommen, wenn er gerade eine Idee hatte, einen Einfall. Und genau, also in den 60er Jahren verfiel er immer mehr den Drogen, er arbeitete wie ein Tier, aber seine Songs blieben halt stecken.
Es hört ja erstmal nicht auf, ne? Also sie ist ja in diesem Strudelring und
sie ist 15 Jahre in der Ehe.
Und man muss auch nochmal überlegen, das ist ein gläubiger Mensch. Mhm. Wie verzweifelt muss jemand sein, überhaupt, auch wenn man nicht gläubig ist, ne? Mhm. sich das Leben zu nehmen, zumal sie 4 Kinder hat, um 2 musste sie ja auch noch kümmern.
Naja, sie muss sich ja um die 4 kümmern, ne?
Genau, aber 2 eigene und dann um die anderen ja auch, für die sie ja eine Verantwortung empfindet, sonst hätte sie ja nicht die beiden auch noch adoptiert. Und dann wieder trotzdem in diesen Strudel zu gehen und wieder zurück und wieder zu funktionieren. Und irgendwann muss es ja snappen bei ihr, ne? Also sie,
es ist gesnappt.
Es ist ein immenser Druck.
1976 ist es gesnappt, da hat er sie gerade mal wieder windelweich geprügelt. Und sie beschreibt die Situation, dass sie gesagt hat, sie ist abgehauen. Sie hat sie hat sich gewehrt das erste Mal, also hat es gegengehalten und auch was nach ihm geworfen. Und ist dann geflohen. Und sie ist dann in ein Hotel geflohen, an die Hotelrezeption. Und da sagt sie auch, stellen Sie sich das mal vor, eine schwarze Frau, blutüberströmt in einem weißen Hotel. Und dann ist sie in die Rezeption gegangen, hat gesagt, hallo, ich bin Tina Turner. Ich wurde gerade von meinem Ehemann verprügelt. Ich habe nur 36 Cent. Bitte helfen Sie mir. Ich werde das alles hier abbezahlen.
Mhm.
Und ja, total krass. Und dann, also sie hat so Angst gehabt, dass die halt sagen, nee, tut uns leid, aber die waren total hilfsbereit, haben ihr ein Hotelzimmer gegeben, haben sie medizinisch auch versorgen lassen. Und das war dann der Anfang. Also hat sie dann auch die Scheidung eingereicht. Hat
das
leider
mit den Kindern.
Die blieben erstmal bei Ike. Ja, die blieben erstmal bei Ike. Und damit hat er sie natürlich auch unter Druck gesetzt und hat sie auch bedroht. Also sie hat die nächsten 10 Jahre tatsächlich immer Angst gehabt. Also es gab auch tatsächlich Schüsse auf ihr Haus dann später, wo auch unterstellt wird, dass es von Ike mit Sicherheit ein Auftrag gewesen sei. Sie hat dann Schulden abbezahlen müssen, weil natürlich einige Gigs geplatzt sind. Also sie hatte ja im Schnitt ungefähr 300 Gigs oder Auftritte im Jahr. Das ist natürlich eine Menge. Und daraufhin hat er sie natürlich verklagt. Und sie musste die 10 Jahre wirklich, hatte sie Schwierigkeiten, irgendwie Fuß zu fassen. Und er hat aber gesagt, es ist keine Option. Alle in ihrer Umgebung haben ihr geraten, geh zurück zu Ike. Du kriegst nichts Besseres. Du bist alleine nichts wert. Du schaffst es alleine nicht. Du bist zu alt. Und dann hat Ike gesagt, okay, du kriegst jetzt die 4 Kinder, weil er gehofft hat, dass sie dadurch halt finanziell so in den Abgrund geht, dass sie zurückkommt. 78 wurde die Scheidung dann rechtskräftig und sie hat dann nach der Scheidung behält sie lediglich ihren Künstlernamen, verzichtet freiwillig auf alle Rechte bezüglich der gemeinsamen Musik und den Unterhalt. Ja, sie musste halt lange ihre Schulden abtragen. Kaum jemand hat an sie geglaubt, als sie eine Solo-Karriere angestrebt hatte. Doch mit zähem Fleiß, einem neuen Manager, der gesagt hatte, ich finde deine Stimme phänomenal, das machen wir jetzt hier. Und dann ist sie umgestiegen auf Mainstream-Pop. Das fand sie erstmal nicht so cool, so diesen Elektro-Sound. Das war ja nicht das, wo sie herkommt. Sie hat halt gerockt und und dann hat sie 83, ne, also nochmal Scheidung eingereicht, 78 war sie rechtskräftig, dann 83 hat sie dann mit dem zynischen Song What's Love Got to Do With
It.
Und plötzlich hat sie mit ihren Platten wieder Millionen Umsätze verzeichnet, die Konzerte waren stets ausverkauft und man muss sich das nochmal reinziehen, 15 Jahre lang Ehehölle, 1976 zog sie den Schlussstrich, floh vor ihrem herrschsüchtigen Mann, musste erstmal auf eigenen Beinen stehen lernen. Und sie sagte auch, ich war nie eine von diesen Frauen, die um jeden Preis Sex haben musste. Es gab Zeiten, in denen hatte ich ein Jahr lang keinen, um ehrlich zu sein. Sie gab sich auf der Bühne immer als selbstbewusste Powerfrau. Und ja, innen drin plagten sie abseits des Rampenlichts halt die Selbstzweifel. Und sie schreibt, ich war immer ein bisschen nervös, eine neue Beziehung einzugehen, weil ich nicht wusste, wie meine Perücke ankommen würde. Mhm. Ja, sie war ja auch bekannt dafür. Sie hatte einmal so einen Bleichunfall und dann musste halt eine Perücke her, weil sie am Abend einen Auftritt hatte. Und hat das dann so geliebt, dass sie das als, ja, wie als Markenzeichen auch mit etabliert hat. Und sie hatte Angst davor, Männer könnten sich lediglich in die Rock-Ikone mit den üppigen Haaren und glamourösen Beilagen vergucken und seien dann am nächsten Morgen enttäuscht, wenn sie neben der schmucklosen Anna May aufwachen würden. Und dann hat sie aber den Kölner Musikproduzenten Erwin Bach kennengelernt. Den lernte sie 85 kennen und es war sofort Liebe auf den ersten Blick. Und schrieb sie auch, eines Nachts habe ich mir gesagt, ich werde ihn einfach fragen. Und ich sah ihn an, so gut aussehend, in seinem Lacoste-Hemd, Jeans und Slippern ohne Socken und flüsterte, Erwin, wenn du nach Amerika kommst, will ich, dass du mit mir Liebe machst. Und Seit Anfang der 90er sind die beiden Paar, seit 2013 verheiratet und sie wohnten einige Jahre in Köln und ich glaube seit 94 leben sie dauerhaft in der Schweiz. Und ja, also nochmal den musikalischen Neuanfang zu wagen, ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Also sie hat echt jeden Scheiß mitgemacht, den du als in Anführungsstrichen Newcomer machen musst, ja, in Kaufhäusern auftreten, in kleinen Clubs für 20, 30 Leuten singen. Also wirklich komplett wieder von Anfang an, von ganz
sich
unten
immer
sich
wieder,
hocharbeiten.
Genau, ne? Hochziehen. Und ich hätte fast einen Song vergessen, der immer wieder auch in unserer Familie gesungen wird von meiner Cousine Yvonne, Simply the Best, nämlich. Das ist so auch ein Song, logischerweise, dass ich den nicht am Anfang vorhin erwähnt habe, der so für diese Kraft steht. Irgendwo ist die hergekommen, diese Kraft. Ne? Dieses Strotzen von, auch immer, natürlich, wenn man von der Bühne geht und die Perücke abstreift oder sie, dass sie dann in diese Zweifel kommt und trotzdem den Mut wieder fasst, auch jemanden lieben zu können und jemanden zu fragen, so, lass uns Liebe machen, wie ja schon alleine.
Süß, ne?
Ja, dass es da so ein bisschen Happy End gibt, aber trotzdem dieser Wermutstropfen, den du vorhin erzählt hast, dass sich der Sohn dann das Leben nimmt.
Komme ich noch kurz zu.
Okay.
Also auch nochmal, ne, also sie trennt sich von Ike, dann hat sie ein Album Rough 78 rausgebracht, das hat sich richtig schlecht verkauft. Dann noch ein Album Love Explosions, genauso gescheitert. Und dann hat sie einfach wirklich mit ihrem neuen Manager, das ist der Musikproduzent Roger Davis, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Turner aus ihrem Karrieretief herauszubringen. Ist auch toll, dass es so jemanden gibt dann. Und die Shows fanden beim Publikum großen Anklang und es wurden dann auch Berufskollegen auf sie aufmerksam, unter anderem Tom Jones, Rod Stewart, David Bowie. Und in deren Vorprogramm hat sie dann spielen dürfen und auch bei den Rolling Stones in den USA. Und große Plattenfirmen haben dann erstmal aber gesagt, nee, sie ist ein Altstar, die ist kaum vermarktbar. Und dann hat sie dann ja mit 45 Jahren im Jahr 1984 das Album Private Dancer rausgebracht.
Okay.
In der
auch
neuen Plattenfirma.
Song, der da drauf ist. Ne?
Ja, aber hallo.
Riesentitel. Also so mit einer dann offensichtlich ihr erster großer
und dann,
Solo-Hit.
Ja, und dann geht's richtig steil. Also dann kann man sich auf Wikipedia, glaube ich, auch ganz gut den Eintrag durchlesen. Billboard-Charts, wie sagt man denn? Awards.
Grammy Awards.
1988 hat sie sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, ja, als sie ein Konzert in Rio de Janeiro vor 180.000 Zuschauern gibt. Das gelang bis dato noch keiner weiblichen Interpretin. Und ein Jahr später entscheidet sich Turner dann aber für den Rückzug aus dem Musikgeschäft und geht auf die Farewell Tour. Und wirklich, also Filmgeschäft ja auch nochmal, 92 dann der autobiografische Film Tina, What's Love Got to Do With It, für den Tina einige Titel neu aufnimmt, 95 dann den Titelsong Song zu James Bond, Golden Eye, und sie ist selber ja auch als Schauspielerin dann aufgetreten und 2013 hat sie dann die schweizerische Staatsbürgerschaft angenommen, legte freiwillig dann auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft ab und lebt dann in der Schweiz. Dann gibt es den Anruf, der die Welt anhielt, den ich eingangs noch erwähnte. Das ist der besagte Selbstmord ihres ältesten Sohn, wo sie wirklich auch schwer mit zu knappen hatte, dann auch in den Medien viel Kritik aufkam, war sie eine gute Mutter, hat sie sich gut gekümmert und sie selbst dann sich auch diese Fragen gestellt hat, hätte sie mehr machen können. Und ja, oh, das war für sie wirklich schwierig. Dann, das lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal so stehen. Ich glaube, das ist für jeden schwer. Und dann hat sie noch eine lebensrettende Organspende bekommen. Also sie hat 3 Wochen nach ihrer zweiten Hochzeit, also der Liebesheirat, im Jahr 2013 dann ihren Schlaganfall erlitten. Und schreibt dazu, damals habe ich festgestellt, dass ich nicht alleine stehen kann. Die Kraft in den Beinen war einfach verschwunden. Ich bezweifelte, dass ich jemals wieder in der Lage sein würde, High Heels zu tragen, geschweige denn in ihnen zu tanzen. Doch sie hat sich zurückgekämpft. 2016 folgte dann aber der nächste Schock, Diagnose Darmkrebs. Öffentlichkeit bekam davon aber gar nichts mit, erst als sie dann in My Love Story das enthüllt hat, hat auch sie enthüllt, erst Genau, also dass es Bachs bedingungslose Liebe war, die ihr das Leben rettete, denn er spendete ihr im April 2017 eine seiner Nieren. Und sie sagt, ich habe eine höllische Ehe durchlebt, die mich fast zerstört hätte, aber ich habe weitergemacht. Ich weiß, dass mein medizinisches Abenteuer noch lange nicht vorbei ist, aber ich bin immer noch hier. Wir sind immer noch hier, näher als wir jemals geglaubt hätten. Und ich war noch nie so glücklich wie heute. Also das sagt sie so in Bezug auf ihren jetzigen Ehemann. Und sie hat in Mad Max, wurde sie berühmt für ihre Rolle Mad Max Beyond the Thunderdome. Und Tina Turner trat zum Buddhismus über, zeigte sich seitdem zunehmend als selbstbewusster, in sich ruhender Mensch.
Es wirkt so ein bisschen, als hätte sie dann irgendwie Frieden gefunden. Viele Schicksalsschläge dann noch, ne? Und trotzdem, man sieht sie da am Zürichsee sitzen und da auch durch die Liebe ihres Mannes viel Kraft schöpfen von diesem wirklich brutalen Leben zum Teil. So fing es an und so ging es weiter. Und trotzdem, ich freue mich gerade über dieses Liebes-Happy End ein bisschen.
Und sie gibt auch ihre spirituellen Weisheiten weiter. Ja. Ne? Sie hat dann im Juni 2009 gemeinsam mit einer Yoga-Lehrerin und Musiktherapeutin Regula Curti und der Mantrasängerin Dechenshak Daksai, das Album Beyond herausgebracht. Es enthält spirituelle, buddhistische und christliche Gesänge. Genau, also die gesamten Einnahmen wollen die Künstlerin in den Frieden zwischen verschiedenen Kulturen und Spiritualität fördernde Projekte in Erziehung, Bildung und Forschung für Kinder und Jugendliche fließen lassen. 2011 erscheint das Album Children Beyond. Und im Frühjahr 2018 dann, wie schon eingangs erwähnt, das Musical über sie. Also Halleluja, eine wirklich, wirklich starke Frau. Krasse Geschichte und schön, dass sie dann am Ende oder ja, ich würde sagen ab 45 wirklich das Leben genießen konnte. In den größten Zügen. Es gab immer wieder Rückschläge. Mhm. Genau.
Und kann. Ja. Sie lebt ja noch.
Wirklich. Mhm. Danke, liebe Tina Turner Fanpage, für die Einreichung. Wir haben uns sehr gefreut und wir hoffen, wir sind den Anforderungen einigermaßen gerecht geworden hier.
Vielen Dank fürs Vorstellen, Kim. Man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie viel mehr du hättest erzählen können. Ich glaube, da sind jetzt so wahnsinnig viele Kapitel aufgemacht worden und ich hoffe zumindest, dass ihr da draußen auch das zum Anlass nehmt, ein bisschen mehr nachzuforschen jenseits dieser Tina Turner, die wir alle vor Augen haben und auch dahin zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen wehtut und dem auch Tribut zu zollen, wie kraftvoll sie sich da selber rausgezogen hat und auch mit Hilfe natürlich anderer Menschen, aber wie aus Anna May Bullock dann Tina Turner wurde bis heute. Also beeindruckende Geschichte, wirklich. Das zeigt auch eine unglaubliche Größe, muss ich sagen.
Und eine unglaubliche Größe zeigt auch unser Gast in der nächsten Episode.
Was für eine Überleitung. Oh, ich freue mich so dolle auf, darf ich sagen, wer es ist? Es ist Sandra aka Sprünki Sprünken und die wird uns ein bisschen durch ihr Leben führen, was vielleicht nicht ganz so von Höhen und Tiefen geprägt ist wie das von Tina Turner, aber auf jeden Fall unglaublich amüsant. Sie ist eine ganz, ganz tolle Gästin, die wir nächste Woche begrüßen.
Ja, liked uns, abonniert uns, gibt uns Sternchen, wir freuen uns darüber und schickt uns weiterhin fröhlich eure Vorschläge für starke Frauen. Vielen Dank an euch alle da draußen.
Hier und da eine wunderbare Rezension und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.